Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Wie steht es um die österreichische Wirtschaft und wie widerstandsfähig sind heimische Unternehmen in Zeiten globaler Unsicherheit? Während Unternehmen vermehrt über Kostendruck, Standortnachteile und sinkende Wettbewerbsfähigkeit klagen, wächst die Sorge vor einer schleichenden Deindustrialisierung. Wohin steuert der Wirtschaftsstandort Österreich? Wo liegen die strukturellen Probleme und welche Maßnahmen braucht es, um Wirtschaftswachstum und Resilienz langfristig zu sichern? Diese und weitere Fragen diskutiert Michael Köttrich im Studio der Presse mit Ricardo José Viberal, CEO von KSV 1870. Der Talk findet im Rahmen des Reformclubs der Presse statt. In diesem Club diskutieren Entscheiderinnen und Entscheider, wie dieses Land auf Kurs gehalten werden kann. Er will Veränderungen anstoßen, Reformen initiieren und konkrete Ideen liefern, wie die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gesichert werden kann. Im Zentrum der heutigen Folge die Wirtschaftsentwicklung und Resilienz.
Sie haben Einblick in viele Unternehmen, Sie kennen die Zahlen. Wenn wir uns das anschauen, wie geht's den heimischen Unternehmen im Moment?
Also derzeit ist definitiv eine Situation, die für die Unternehmerinnen eine recht schwierige ist, weil die Stimmungslage stark gedämpft ist. Vor 2-3 Jahren haben wir noch gesagt, das Glas ist halb voll, jetzt ist es tatsächlich halb leer, weil wir von der Stimmungslage bei der Geschäftslage bei 47% gelandet sind. Das heißt, 47% der Unternehmerinnen sagen uns, dass sie noch eine sehr gute Geschäftslage haben. Der Rest teilt sich natürlich dann von befriedigend bis es geht mir nicht gut auf. Also insofern würde ich zusammenfassend sagen, ja, es ist eine sehr durchzogene, eine Situation, wo so halbe ist. Also einen Teil der Wirtschaft geht es noch gut, aber die anderen spüren es massiv.
Können Sie diese 47% einordnen? Wann war es ähnlich gut oder schlecht?
Naja, bei den 47% lagen wir schon vor einem Jahr auf dem ähnlichen Level. Ja, also seit, wenn wir die Messpunkte nehmen, dieses Jahr und letztes Jahr waren wir bei diesen 47% in etwa. Es war etwas schlechter Anfang des Jahres. Ja, da sind wir noch weiter unten gelegen bei circa knapp über 40%, 43%. Und wir hoffen natürlich, dass es dann in Richtung nächstes Jahr wieder aufwärts geht. Ziel sollte sein, wieder über die 60%-Marke zu kommen. Das ist ganz entscheidend und fast romantisch wäre es, wenn wir in Richtung 70% kommen.
Wann waren wir zuletzt dort?
Das war definitiv vor der Corona-Phase. Ja. Da waren wir in gewissen Bundesländern. Vorarlberg war sehr stark ausgeprägt, sehr positiv, ja, sehr gute Geschäftslage, die in Richtung 70% gegangen ist. Das hat sich aber dramatisch gewendet, weil gerade auch in Vorarlberg die Situation besonders negativ ist, also unter dem Durchschnitt in Österreich.
Viele Klagen kommen aus der Industrie und aus dem Handel. Wie geht's diesen Branchen im Moment?
Wenn wir uns die Industrie anschauen, dann zählt sie sicher nicht zu den, also wenn wir die reine Zahl hernehmen, ist sie nicht unter den Top 3 der Insolvenzstatistik. Das ist das Positive. Das Negative, das was wir an der Industrie sehen, ist, dass die strukturellen Herausforderungen für die Industrie besonders groß sind. Die Industrie hält am BIP rund etwas mehr als 20%. Und die Industrie ist für uns ganz maßgeblich, weil die Industrie Langfristinvestitionen prägt. Und wenn diese Langfristinvestitionen in unserem Land nicht mehr vorhanden sind, dann verschwinden die. Das heißt, das, was wir derzeit feststellen, gerade im Industriebereich, ist, dass wir es mit einer Deindustrialisierung zu tun haben. Vor allem auch in Richtung, dass es eine höhere Arbeitslosigkeit gibt, dass gesamte Regionen betroffen sind. Sehen wir uns die KTM-Pleite an. Da ist es auch so, dass Zulieferbetriebe betroffen sind. Und die Industrie ist sicher einer der Bereiche, wo man einiges tun müsste, damit wir diese Standorte im Land behalten, weil sie maßgeblich an der Wertschöpfung beitragen und weil sie auch an der Innovation beitragen. Und das ist für uns maßgeblich. Zweite Seite ist, Sie haben gefragt nach dem Handel. Ja, der Handel zählt zu den Spitzenreitern, also ist die Nummer eins in der Insolvenzstatistik. Maßgeblich hat sich diese komplette Branche verändert. Ja, wir sehen gerade nach der Corona-Phase, dass viele Menschen, die noch davor ihr klassisch zum Händler gegangen sind und ihre Ware geholt haben, auch die mittlerweile untreu geworden sind, weil sie festgestellt haben, dass der Onlinehandel eigentlich eine recht angenehme Sache ist, eine hohe Bequemlichkeit hat. Und es ist der Punkt der, dass gerade im Handelsbereich wir sehen, dass sich diese gesamte Branche im Handel verändert sich. Ja, und es wird nicht mehr so sein, wie es war, vor allem auch geschuldet natürlich auch den Unternehmen, die aus USA oder aus China kommen, die einen massiven Druck machen und die österreichischen Händler auch unter massiven Druck bringen.
Das heißt, im stationären Handel braucht es strukturelle Veränderungen?
Im stationären Handel braucht es sicher strukturelle Veränderungen. Die Frage ist, wird das so leicht möglich sein? Ich bezweifle das, weil sich auch das Konsumentenverhalten verändert hat und wir nicht in einer Liga spielen. Also was wir sicher nicht kopieren werden können, sind Unternehmen von Amazon bis Temu. Das heißt, da müssen wir ein bisschen kreativer werden. Vielleicht auch spitzer, auch klarer in den Positionierungen, für was der österreichische Handel steht. Ja. Aber es hat auch sehr stark damit zu tun, dass sich das Konsum- und Konsumentenverhalten verändert hat. Gerade in der jetzigen Phase sagen uns die Unternehmerin, dass bei rund 50% der Konsumenten eine geringere Nachfrage stattfindet. Die Konsumenten sparen massiv. Wir sehen das auch an einer Sparquote, die in Richtung 12% gekommen mittlerweile ist. Wir sind von 8% vor ein paar Jahren gekommen, jetzt in Richtung 12%. Das heißt, die Konsumenten halten sich auch entsprechend zurück und das tut dem Handel massiv weh.
Wir bewegen uns Richtung Jahresende. Viele Unternehmen streben eine schwarze Null an. Das klingt auf den ersten Blick oder aufs erste Hinhören ganz gut, aber letztlich ist eine schwarze Null ja ein riesiges Problem.
Es sind rund ein Viertel der Unternehmen kämpfen mit dieser schwarzen Null. Ja. Und es ist insofern ein Problem. Ja, es klingt zwar positiv noch die schwarze Null, nur die schwarze Null kann schnell eine tiefrote und sehr negative Zahl werden. Ja. Und wir befinden uns halt jetzt derzeit in einer sehr volatilen Phase. In einer sehr volatilen Phase, wo wir morgen noch nicht wissen, gibt es neue Zollankündigungen, gibt es irgendwelche Veränderungen, die exogen auf uns eintreffen. Und die Planbarkeit für die Unternehmerinnen ist schwieriger geworden. Dann haben sie noch eine Gemengelage mit hohen Kosten, hohe Energiekosten, hohe Lohnkosten, Kollektivverhandlungen, die laufen, wo man noch nicht ganz klar sagen können, wie gehen die in gewissen Branchen aus. Ja, in gewissen Branchen kennen wir schon derzeit die Quoten, die auf uns zukommen, in anderen Branchen noch nicht. Und bei diesen 25% der Unternehmen, ja, die kämpfen de facto ums positive Überleben. Ja. Bei rund 54% der Unternehmen, die gehen davon aus, dass sie auf jeden Fall einen Gewinn abliefern, aber sicher auch nicht in dem Maße, in dem, was in der Vergangenheit stattgefunden hat.
Und letztlich fehlt der Puffer, wenn die Null nur schwarz ist.
Genau, also der Puffer fehlt und dann hängt es sehr stark davon ab, wie resilient ein Unternehmen ist. Also wie kapitalstark ist ein Unternehmen ausgestattet. Generell ist es so, dass die österreichische Wirtschaft sich in den letzten Jahren zumindest bei den protokollierten Unternehmen, mehr als 200.000 Unternehmen, die wir sehen, wo wir ganz klar auch die Bilanzen kennen und die Gewinn- und Verlustrechnungen, da sehen wir, dass die kapitalstark ausgestattet sind und auch seit der Corona-Phase eine höhere Eigenkapitalquote erwirtschaftet haben, sind über die 50%-Marke gekommen. Aber ja, es gibt halt, irgendwann einmal geht auch die Luft aus und man möchte ja auch wieder in die Zukunft blicken.
Jetzt haben wir viele Kündigungen erlebt in den vergangenen Wochen und Monaten und trotzdem gibt es so etwas wie Personalknappheit. Wie passt das zusammen?
Wir haben im Personalbereich generell eine gewisse, sagen wir, Schizophrenie hinsichtlich dessen, dass auf der einen Seite zwar Personal gesucht wird, auf der anderen Seite wird aber Personal auch nicht aufgenommen. Ja. Ist sehr segmentspezifisch, ist sehr unternehmensspezifisch. Also es ist sicher so, dass 2/3 der Unternehmen gar nicht Stellen nachbesetzen, ja, weil sie auch Bedenken haben in Richtung der Zukunft. Ja, also es wird derzeit versucht, mit den bestehenden Ressourcen möglichst gut auszukommen. Das hat aber Effekte auf die Wirtschaft, die nicht nur positiv sind, ja, also die generell nicht positiv sind, weil erstens einmal passiert Folgendes: Mitarbeiterinnen bekommen mehrere Hüte aufgesetzt, haben eine Mehrfachbelastung. Wir haben erstmals gesehen, dass uns Unternehmerinnen auch sagen, dass sie Bedenken haben bezüglich auch der Gesundheit im Unternehmen der Arbeitnehmerinnen, ja, dass das entsprechend wirkt, höhere Krankenstände und so weiter. Dann ist auch noch die Situation, dass man natürlich bei jenen Mitarbeitern, die noch da sind, versucht, die mit auch mehr Geld zu binden. Ja. Aber weil die Lage so unsicher ist, versucht man auch deswegen weniger aufzunehmen. Und dann gibt es andere Unternehmen, wo man vielleicht die Auftragslage sogar da wäre, ja, wo man das Potenzial vielleicht hätte aufzunehmen. Und da fehlen auch wieder Leute, aber das ist eher ein Ausbildungsproblem und ein Facharbeiterproblem, aber nicht nur Facharbeiter, sondern generelle Fachpersonal, weil nehmen wir den Gesundheitssektor. Gesundheitssektor boomt. Ja, also das ist einer der Branchen, die sehr positiv sich entwickeln. Aber gerade im Gesundheitssektor werden sie sehr schwierig Personal finden. Ein weiterer Bereich, der boomt, ist IT und Telekommunikation. Auch da ist es relativ schwer, die ausgebildeten Personen zu finden und die man gerne aufnehmen würde.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, zum Thema Zahlungsmoral. Die Österreicherinnen und Österreicher waren in der Vergangenheit dafür bekannt, dass die Zahlungsmoral relativ hoch war. Hat sich da etwas verändert?
Es hat sich leicht verändert. Ja, also es hat sich leicht verändert. Die Zahlungsmoral ist weiterhin, das muss man schon sagen, in Österreich eine sehr positive und eine sehr gute. Jetzt muss man das ein wenig differenzieren. Was wir definitiv sehen, und das ist eine leichte Veränderung, ist in der Zahlungsdauer. Ja, also bei den Privatpersonen, die immer sehr gute Zahler waren und sind, ja, ist es so, dass wir um, glaube ich, zwei Tage länger wird bezahlt. Also ich glaube, wir sind jetzt bei 15 Tage Zahlungsdauer. Das ist aber noch immer in einem vernünftigen Rahmen. Also alles, was unter 30 Tage Zahlungsdauer ist, ist immer noch etwas Positives im Durchschnitt. Und der ewige Spitzenreiter im negativen Sinn ist der Bund. Ja, und ich höre nicht auf, immer wieder darauf hinzuweisen. Also es wäre sehr hilfreich, wenn der Bund rechtzeitig zahlt. Ja, der Bund ist bei 36 Tagen Zahlungsdauer. Eigentlich gibt es eine europäische Zahlungsverzugsrichtlinie, die sagt, man sollte unter 30 Tagen bleiben. Der Einzige, der sich nicht daran hält, ist der Bund. Und der Bund würde gerade auch den Unternehmern helfen, wenn er etwas schneller und pünktlicher zahlen würde.
Wie sieht die Prognose für 2026 aus? Wird sich da etwas verändern?
Die Prognose, die Unternehmerinnen sagen uns, es wird schlechter werden. Ja, es wird leicht schlechter werden. Es wird wahrscheinlich auch, was wir sehen, größere Ausfälle geben. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es keine dramatischen Veränderungen gibt. Also derzeit ist befeuert durch die negative Stimmung, geben natürlich die Unternehmerinnen auch immer ein negativeres Szenario wieder. Wenn wir uns aber in die Zahlungsmoralstudie und unsere Analysen, die wir ja permanent machen, sehen und auch in die Vergangenheit blicken, dann war es dann doch immer so, dass die Prognose, die negativer war, sich aber etwas positiver bewahrheitet hat.
Sie haben die Ausfälle angesprochen. Wir haben jetzt sehr viele Schlagzeilen gehört, dass Unternehmen insolvent geworden sind, zum Teil auch sehr große Unternehmen. Sind das noch hauptsächlich Nachzieheffekte aus der Corona-Zeit oder ist das der aktuellen Situation geschuldet?
Nein, also aus der Corona-Zeit sehen wir überhaupt relativ wenig Nachzieheffekte, vor allem bei den Privatpersonen, aber bei den Unternehmern ist es so, dass die Insolvenzen einfach jetzt der aktuellen wirtschaftlichen Situation geschuldet sind. Und der Großteil der Gründe, das, was wir bei den Insolvenzen sehen, ist, neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, neben den Kosten, neben der Inflation, sind es auch Managementfehler. Ja, also rund 40% sind Managementfehler. sind vielleicht auch Herausforderungen, dass man nicht so resilient aufgestellt ist, dass sich Branchen verändern. Nehmen wir noch einmal im Insolvenzbereich die Top 3 Branchen. Das ist Handel, Bau und Gastro. Handel wissen wir, der verändert sich komplett, die Branche. Nehmen wir den Bau. Der Bau war sogar jetzt im dritten Quartal etwas weniger, ja, aber gerade in der Baubranche, und wir sehen das auch, Immobilienentwickler, relativ wenige Projekte, ja, wenig Nachfrage, sowohl von der privaten, aber auch von der Unternehmerseite. Und dann nehmen wir die Gastro. Die Gastro hat einen massiven Druck. Erstens einmal ist die Gastro tendenziell, wenn wir uns die Struktur anschauen, der Gastro, niedrige Eigenkapitalquote. Niedrige Eigenkapitalquote bedeutet, dass sie nicht sehr resilient sind, Gastrounternehmen. Das heißt, wenn eine Krise kommt, haut es sie leicht um. Und dann kommt noch die Schwierigkeit der Personalkrise in der Gastro zu schauen. Sie bekommen kaum die Leute, die im Gastrobereich heute noch arbeiten wollen. Ja, es ist ein verdammt harter Job. Und jetzt beginnen halt die Gastrounternehmen, die Öffnungszeiten immer zu reduzieren. Was man aber nicht vergessen darf, es bleiben ja trotzdem meine Mietkosten, ja, bleiben für 7 Tage bestehen, auch wenn ich nur 5 Tage öffne. Ja, also es bestimmt man, gewisse Kostenblöcke bleiben bestehen und die muss man managen. Ja.
Bleiben wir noch kurz bei den Ursachen. 40% Managementfehler. Diese Zahl klingt hoch. Können Sie die ein bisschen einordnen für uns?
Sind operative Ursachen, dass man sagt, eine falsche Planung, ja, dass man sagt, man hat nicht rechtzeitig vielleicht auch mit einem notwendigen Abbau der Kosten begonnen, sei es Personal, aber auch andere Bereiche. Es hat damit zu tun, dass man vielleicht auf falsche Partner, Lieferanten gesetzt hat, hätte man vielleicht besser überprüfen sollen. Also es ist eine Gemengelage an Themen, aber es sind auch, also ich glaube, wir müssen uns als Unternehmerinnen viel mehr darauf fokussieren, auch in Szenarien zu leben und zu sagen, was ist, also auch in Stresstests, ja, und zu schauen, wie verändert sich die Welt, ja, wie muss ich mich als Unternehmer neu aufstellen. Und aber auf der anderen Seite auch sagen, wo muss ich vielleicht neu investieren? Also wir neigen ja dazu in Österreich, die österreichischen Unternehmen, und bitte, ich entschuldige mich dafür, es gibt sehr gute, ausgezeichnete Unternehmen, wie die Austrian Leading Companies, die wir jährlich ja auch auszeichnen. Aber es gibt halt eine Breite von Unternehmen, die eher, wenn es um Innovationen, um die Entwicklung neuer Businessmodelle, eher lethargisch unterwegs sind. Gerade auch in der Digitalisierung sind wir nicht davon geprägt, dass wir so hoch innovativ sind. Ja, ich nehme wieder ein paar einzelne Unternehmerinnen aus dieser Situation raus, aber die Breite sind wir jetzt nicht, definitiv nicht die Vorreiter. Und das sehen wir auch im europäischen Kontext.
Bleiben wir noch kurz bei den Insolvenzen und kommen wir vom kommerziellen Bereich zum privaten Bereich. Wie schaut es aus mit Privatkonkursen?
Also vielleicht eingangs noch gesagt, jeder einzelne Privatkonkurs, den wir in Österreich haben, ist sicher einer zu viel. Auf der anderen Seite haben wir nicht viele Privatkonkurse oder Privatinsolvenzen. Ja. Oft wird es so dargestellt, die Welt geht unter und wir haben so viele Privatinsolvenzen, die sind so niedrig wie noch nie. Ja. Wir erwarten dieses Jahr rund 9000 Privatinsolvenzen. Keine Steigerungen, keine großartigen zu den Vorjahren. Das heißt, auch die Konsumenten halten sich, sage ich, sehr zurück, ja, mit den Ausgaben, mit dem Schuldenmachen, unter Anführungszeichen, sieht man ja auch auf der anderen Seite bei der Sparquote. Ja. Also das zahlt auch entsprechend darauf ein. Und wir sehen keine Nach-Corona-Effekte, gerade im Privatinsolvenzbereich.
Eine Zahl ist mir aufgefallen, was die privaten Konkurse betrifft, dass ehemalige Selbstständige 27% der Privatkonkurse ausmachen.
Stimmt. Mhm.
Das ging so, als wäre es gar nicht gut, selbstständig zu sein, weil das Risiko, sich zu hoch zu verschulden und dann in Konkurs zu gehen, sehr hoch ist.
Vielleicht ist die Zahl zu niedrig. Ja, also ich sehe das vielleicht auch anders, ja, weil ich sage, Unternehmertum muss gefördert werden. Ja. Und es landen einige der Einzelunternehmer nicht in einer Unternehmensinsolvenz, werden die abgehandelt, sondern dann in einer Privatinsolvenz, weil es auch mit ihrem privaten Vermögen zu tun hat. Aber ich würde das nicht so sehen, dass dort zu viele sind. Das ist über die letzten Jahre gleich geblieben. Auch vor Corona war rund ein Drittel aller Privatinsolvenzen war von der Typologie Unternehmensinsolvenzen. Vielleicht bräuchten wir sogar weit mehr Insolvenzen, weil dann bestehen vielleicht ist die Chance auch, dass viel mehr Unternehmer, die nicht Insolvenzen haben, sich entwickeln können. Also man darf das nicht nur jede Insolvenz schlecht reden. Ja. Wenn ich nach USA blicke, sind Investoren sehr erpicht darauf, ehemalige Unternehmer, die eine Insolvenz hatten, zu nehmen. Und wir sehen ja auch erfolgreiche Unternehmer in Österreich wie einen Herrn Zotter, ja, der, glaube ich, 2 Insolvenzen sogar hatte und heute ein hocherfolgreiches internationales Unternehmen führt, auf das wir, glaube ich, alle sehr stolz sein können.
Wenn wir über Wirtschaftsentwicklung und Resilienz sprechen, dann müssen wir auch über Risikomanagement sprechen. Wie wirkt sich diese aktuelle Situation, wie wir sie erleben, auf das Risikoverhalten insgesamt aus?
Generell eben sehr verhalten, ja. Also man versucht sich zurückzuhalten und man versucht sich zurückzuhalten, in neue Geschäftsbereiche zu gehen. Ich glaube aber, dass es irgendwann einmal muss auch das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Ja, wir sind sehr zurückhaltend, wenn es um Neuinvestitionen geht. Das geht eine Zeit lang gut. Das verstehe ich auch, dass wir als Unternehmerinnen uns zurückhalten müssen und dass wir uns die Gemengelage ansehen. Aber irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, wo wir nach vorne blicken müssen. Und dann müssen wir das einfach mit einem aktiven Risikomanagement versuchen zu managen. Ja, also deswegen gibt es ein Risikomanagement, um auch etwas abzuwägen, was passieren könnte und nicht passieren könnte, um das Risiko zu minimieren.
Eine große Risikoquelle, eine Gefahrenquelle kommt aus dem Internet. Cybersecurity ist ein großes Thema. Wie sehen Sie das? Sichern sich die Unternehmen ab? Sind Sie sich dieser Gefahren bewusst? Wie ist da das Verständnis der Unternehmen?
Also im Cybersecurity-Bereich haben wir definitiv in Österreich ein Problem. Ein großes Problem, weil wir auf der einen Seite, ich habe schon angeschnitten, eine gewisse digitale Lethargie haben und wir haben auch eine gewisse Lethargie, uns cybersicher aufzustellen. Wobei jetzt muss man sehr stark unterscheiden. Die ganz großen Unternehmen, die sogenannten Corporates, ja, die Konzerne in Österreich, die Großunternehmen in Österreich, die haben sich sehr gut aufgestellt, wenn es um das Thema Cybersicherheit geht. Der breite Mittelstand ist nicht gut aufgestellt und sichert sich nicht gut ab, ja, weil sie auch davon ausgehen, das wird mich schon nicht treffen. Ja. Wir sehen aber jetzt immer wieder Fälle, die in den letzten Jahren aufgepoppt sind, wo es dramatisch ist, weil plötzlich man in eine Situation kommt, wo man wochenlang nicht arbeiten kann, weil die Server down sind, weil man nicht mehr seine Infrastruktur nutzen kann. Das heißt, was wir schon raten als KSV ist zu sagen, erstens einmal überprüfe deine Struktur auf Cybersicherheit und das zweite ist, die Großen sind auch nicht alleine dadurch geschützt, dass sie selber viel machen. Sie müssen auch schauen, dass jene Lieferanten, die sie anbinden, ja, sicher sind. Und deswegen bieten wir das Cyber Risk Rating. Das Cyber Risk Rating sichert ein gewisses Qualitätslevel ab, wo man auf der einen Seite, wir scannen die Unternehmen von außen, schauen uns die an, man findet auch bei jeder Bonität vom KSV auf der einen Seite einen Web Risk Score, das ist einmal ein einfacher Score, mal so eine Einschätzung zu haben, habe ich hier einen Geschäftspartner, der auch auf IT-Sicherheit schaut. Und dann kann man auch das Cyber Risk Rating verlangen, auch wenn man hier einen Lieferanten hat. Und das wird notwendig werden, vor allem dann, wenn die NIS2-Regulierung, also die Netzwerk- und Informationssicherheitsregulierung in ein lokales Gesetz endlich umgemünzt wird. In Deutschland ist das jetzt passiert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das nicht mehr lange dauern wird. Und dann wird gerade die kritische Infrastruktur die Anforderung haben, alle Lieferanten, die sie anbinden, mit einem Cyber Risk Rating oder ähnlichem zu überprüfen. Und wir haben das mal hochgerechnet, das sind gar nicht so wenige Unternehmen, das sind 70.000 bis 80.000 Unternehmen. Ja, und das betrifft Klein-Mittelunternehmen in Österreich. Das heißt, es ist schon ein Wake-up-Call jetzt zu sagen, etwas zu tun, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Man kann auf die Cyber Risk Rating.at-Seite gehen, mal auszuprobieren, wie gut stehe ich da. Man kann das auch selber testen. Mal die Fragen durchgehen. Es ist nicht so kompliziert. Wir haben versucht, eine Regulatorik, die auf uns zukommt, möglichst nicht simpel zu machen, aber zu simplifizieren, ja, und die Anforderungen klar und einfach zu machen. Also auf der einen Seite die großen Unternehmer, die schauen müssen, hole ich mir sichere Partner rein, aber auch die KMUs wird es betreffen, wenn sie weiterhin die kritische Infrastruktur beliefern. Und wir wissen, die kritische Infrastruktur ist in Österreich, nehmen wir Energiesektor, Bankensektor, ein sehr, sehr großer Auftraggeber, den kleinen und mittleren Unternehmen auch gerne beliefern wollen.
Sie haben diesen Index angesprochen. Was können kleinere und mittlere Unternehmen konkret tun, um zumindest ein bisschen sicherer unterwegs zu sein?
Also es sind 15 bis 25 Kriterien, sieht man an dem Hand dieses Fragenkatalogs. Was man machen kann, ist auf der einen Seite sind es organisatorische Maßnahmen, die notwendig sind. Trainieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen, wie sie mit gewissen E-Mails umgehen, wann sie gewisse Links öffnen oder besser nicht öffnen, vielleicht dann auch überprüfen lassen. Schauen Sie, dass Ihre Software aktuell ist. Ja, ganz wichtig, eines der ganz großen Einbruchsthemen ist, wenn die Software nicht aktuell ist. Schauen Sie, machen Sie Ihr Unternehmen resilienter, indem Sie einfach diesen Fragenkatalog einmal gedanklich durchgehen und sagen, tue ich eigentlich das alles? Und vor allem, wischen Sie es nicht weg vom Tisch. Wir wissen, dass viele sagen, na, das brauche ich jetzt nicht noch, auch noch zusätzlich zu all dem, was es sonst noch gibt. Nur das ist wirklich unternehmenskritisch. Also es gibt eine internationale Studie, ist glaube ich von der Allianz, die sagt, die größte Cyberbedrohung hole ich mir durch meine Lieferanten ein. Ja? Also das ist sicher, zählt zu den Spitzenreitern. Und da müssen wir aufwachen und reagieren und agieren.
Zum Abschluss gehen wir weg von der Cybersicherheit. Was ist jetzt geboten? Was müssen Unternehmen tun, um gerüstet zu sein, auch um ihre Liquidität zu stärken?
Also auf der einen Seite empfehlen wir natürlich den Unternehmern, aber das ist auch uns als KSV 1870 geschuldet, die Bonität ihrer Partner, Geschäftspartner zu überprüfen. Nicht nur einmalig zu überprüfen, sondern regelmäßig zu überprüfen. Es verändert sich sehr schnell, wie wir sehen bei Unternehmen. Vor ein, zwei Jahren, wenn man KTM als Partner hatte, Geschäftspartner, hat gesagt, na, denen kann nichts passieren. Ja, also regelmäßig hineinschauen, regelmäßig auch einen vielleicht Bonitätsmonitor einschalten, also seine Top-Partner ins Monitoring nehmen, das ist ein Thema. Und dann, um die Liquidität zu sichern, bedeutet, dass man schnell Rechnungen legen. Ja, also wir sehen das vom kleinsten Installateurbetrieb, Elektrobetrieb, Dachdecker und so weiter. Die exzellente Arbeit tagtäglich leisten, ja, aber die, weil sie wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit haben, nicht in der Lage sind, die Rechnung zu legen. Nur man muss Gehälter bezahlen, man muss eine Sozialversicherung zahlen, man muss die Steuern zahlen. Also schauen wir, dass das Geld schnell zurückkommt. Und wenn es nicht zurückkommt, ganz schnell sage ich auch, im Forderungsmanagement besser werden, ein Kassenunternehmen zu nehmen und einfach schnell zu mahnen. Gerade hier das Geld zurückzuholen, das ist entscheidend. Es geht um Geschwindigkeit, um Schnelligkeit. Offene Mahnungen reifen schnell ab. Das bedeutet in unserer Sprache, irgendwann einmal werden die weniger wert, weil man muss sie ausbuchen. Und das ist dann das Fatalste. Dann fällt es einfach, dass man die Gehälter seiner Mitarbeiterinnen zahlen kann.
Wenn man als Unternehmen merkt, dass es ganz eng wird, was ist dann zu tun?
Unterschiedlich. Also entweder geht es mir als Unternehmen sehr eng dann, und wenn ich merke, es ist einfach nicht mehr möglich, dass ich selber meine offenen Schulden bezahlen kann, ja, dann gibt es die Möglichkeit der Sanierung. Wir sind ein sehr sanierungsfreundliches Land. Ja. Wenn ich aber ein Unternehmer bin und ich merke, dass mein Geschäftspartner in eine starke Schieflage gerät, dann kann man auch, sage ich, das Thema Insolvenz anmelden, ja, und sagen, okay, wir glauben ganz einfach, dass das Unternehmen in eine Schieflage gekommen ist. Ich meine, die meisten Anmeldungen für die Insolvenzanmeldung kommt immer vom Finanzamt bzw. von der Sozialversicherung. Aber da ist es auch so, dass wir als KSV gesagt haben, wir übernehmen dieses Insolvenzmanagement für Gläubiger, ja, wenn ein Schuldner in die Schieflage gekommen ist. Und wir verlangen auch, solange kein Geld dafür, solange keine positive Quote erzielt wird. Also wir gehen in Vorleistung, ja, und man zahlt erst dann was beim KSV, wenn wir eine Leistung erwirtschaftet haben.
Das war der Presse-Podcast im Rahmen des Reformclubs zum Thema Wirtschaftsentwicklung und Resilienz. Wir bedanken uns fürs Zuhören.